Am Sonntag, 16. Dezember, ist es soweit. Das erste Aufeinandertreffen der aktuell besten deutschen Basketballmannschaften steht an. FC Bayern München gegen Alba Berlin. Kein Wunder, dass das unser Thema ist heute im Podcast Abteilung Basketball.
Das ging ja schnell.
Das waren die ersten Worte von Alex. Das erste Mal, dass Alex den Podcast eröffnet hat mit "Das ging ja schnell". Guten Tag. Was ging schnell, dass wir laufen?
Dass die Aufnahme startet.
Und womit fangen wir dann an? Jetzt musst du auch den Rhythmus vorgeben.
Jetzt muss ich den Rhythmus vorgeben?
Womit fangen wir denn mal an?
Are you the hardest worker?
Er hat Punkte gemacht.
Er hat 11 Punkte gemacht.
Er hat Punkte gemacht.
Nicht 11. Du verfolgst den Weg von Isaac Bonga.
Ja, ich muss ja wissen, ob er wirklich der Hardest Worker ist. Ich muss wissen, wer der Hardest Worker ist.
Also der Hardest Worker ist, glaube ich, LeBron James. Angeblich gibt er im Jahr 1,6 Millionen Dollar aus für Nahrungsergänzungsmittel. Also wir können dieses Wort unterschiedlich definieren.
Ich habe deine Gänsefüßchen gesehen, obwohl du sie nicht gemacht hast.
Ja, ich mache sie mal kurz.
Okay, so. Ja, hat sie gemacht.
Weil der auf seinen Körper wohl so aufpasst, Gänsefüßchen.
Ja, das ist sicher so. Und er hat da diesen Typen, der seit 12 Jahren oder so sein, ich weiß nicht, was der genau ist, Fitnesstrainer ist auch. Ich weiß nicht, ob der Nahrung auch macht. Da gab es jetzt wohl einen sehr interessanten Podcast mit den beiden. Also LeBron spricht ja sowieso sehr wenig. Und
es gibt einen Podcast mit LeBron James und seinem Fitnesstrainer.
Ja, vor 2 Wochen. Ein bisschen unterm Radar, weil der diesen Podcast gemacht hat, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist sehr viel gefährliches Halbwissen dabei. Mhm. Ich habe ihn immer noch nicht gehört, aber der macht wohl jetzt keine Sport-Podcasts, sondern da geht es eher um, was weiß ich, Success und The Road to Success und die Frage.
Are you the hardest worker?
Ja, so ein Podcast.
Motivationstrainer.
Ja, vielleicht. Ist das aber, wie gesagt, sehr viel gefährliches Halbwissen. Aber da kommt er vor und da spricht er wohl 1 Stunde lang. Das muss ich mir jetzt endlich mal anhören, weil es ist schon interessant, wenn der mal.
Es gibt ja wohl auch eine neue Dokumentation über die Entourage von LeBron James, ne? Irgendwie mit seinem besten Freunden, da die vier, die mit denen er groß geworden ist in Akron, Ohio, die jetzt hinter
mit,
seinem...
Mit Drew Joyce?
Nee, ich glaube, Drew Joyce ist da nicht bei. Das ist der Einzige, der kein Millionär geworden ist. sein ganzes Business, diese Firma, die LeBron James hat, wo im Grunde die ganze Kohle reingeht und er sie wieder rausballert.
Ach so, ja, mit Rich Paul auch, oder?
Genau, ja.
Das ist uninterrupted.
Da gibt es einen Film jetzt.
Ah, okay.
Wo das alles so aufgedröselt wird, was die jetzt alle machen. Und
ja, das machen sie aktuell sehr gerne, dass so ein Langformat dann irgendwie auch, um die eine oder andere Meinung so ein bisschen zu korrigieren. So wie die Vince Carter-Doku auch, die kam ja auch von LeBron indirekt, also der hat die produziert oder als Executive Producer. Und das ist ja dann schon sehr, sehr positiv.
Damit steht ja eigentlich fest, worüber wir unsere Doku machen werden, oder?
Über LeBron, genau.
Nein.
Nein?
Über den deutschen LeBron James. Welcher Spieler passt noch extrem gut auf seinen Körper auf in der Easy Credit BBL? Come on. Also wer gilt als der Inbegriff des je älter, desto besser, jung geblieben.
Soll ich mir selber die Musik einspielen?
Er hat den Körper eines 25-Jährigen.
Hat er gerade 20 Punkte in einem Viertel gescored.
Und damit sind wir beim letzten Spieltag.
Richtig.
Ricky Paulding.
Ich
denke, Ricky Paulding ist der Kandidat für der erste fremdsprachige Gast in unserem Podcast.
Oh ja, das ist
mal wieder eine Ankündigung.
Aber ich wollte in der Tat das auch mal vorschlagen. Und da kann ich auch direkt sehr elegant überleiten zu ein bisschen Hörerpost, nämlich Friedemann Weber hat geschrieben. Mhm. Und da steht da, Ricky Paulding hat den zwar mit O geschrieben, aber das verzeihen wir. Da steht er auch ganz oben.
Friedemann hat übrigens sicherlich...
Oh, da läuft irgendwo was auf einer ESPN-Seite.
Verzeihung. Oh, das bin ich wahrscheinlich.
Nein, das bist du.
Oh ja, ich habe hier irgendwas.
Aber hier läuft auch ein Dwayne Wade-Interview.
Bei mir lief gerade Euroleague-TV noch von gestern.
Bei mir lief Heat gegen Lakers. Verzeih.
Bei dir lief Heat gegen Lakers und bei mir Euroleague-TV.
Was sagt uns das?
Dass ich mir gestern Euroleague-TV, dass ich mir nochmal Andorra angeschaut habe. Die Mannschaft, gegen die heute Ratio Farm Ulm spielt, wo ich noch
hinfahren werde. Das ist Dedication.
So sehen meine Montagabende aus.
Ja, diese Frage.
Ja,
genau. Ist ja somit schon mal geklärt.
Ich habe Andorra gegen Roter Stern Belgrad geschaut.
Ah, da war Zirbic?
Ja.
geht so. Also so richtig.
Also schnittmäßig, gut. Also Punkteschnitt, was ist da über 11, 13 ja, sowas im Eurocup?
Hm. Ist okay, aber es ist, ich finde immer, dass der müsste eigentlich noch mehr dominieren. Aber gut. Ja. Also Ricky Paulding, 36 ja. Jahre alt, 20 Punkte in einem Viertel, ein legendäres Viertel. Und Achtung, das kann ich nicht nachvollziehen. In der Pressekonferenz nach dem Spiel, Stimmen zum Spiel, Predrag Krunic, Telekom Baskets Bonn, Mladen Rijencic, EWE Baskets Oldenburg, haben da jeweils ihr Statement abgegeben, nachzulesen auf der Easy Credit Seite. Und in beiden Statements fällt nicht der Name Ricky Paulding, obwohl dieser Spieler das beste Viertel in der Geschichte der BBL gespielt hat.
Ist das wirklich
Are
so?
Are you kidding me?
Ist das verbrieft und
jetzt komm nicht wieder mit deinem.
Was, nee, weil ich, mich
vielleicht gab es nur im Jahr 1967. Nein,
seit der digitalen Datenerfassung.
Seit der digitalen Datenerfassung.
Seit 1999. Die meisten Punkte in einem Viertel.
Weiß ich nicht. Hat. Keine Ahnung, vielleicht hat auch Wendell Alexis irgendwann mal 21 Punkte
gemacht. Ach, du weißt das nicht?
Ich weiß es, aber so, Moment,
ja, aber
woher soll ich es wissen?
Naja, erstens. Es gibt die Rekordseite mittlerweile wieder auf easycreditbbl.de.
Ja, dann guck doch da mal.
Ja, das schaue ich, natürlich schaue ich da
mal. Aber es kann nicht sein, dass das an der Welt vorbeigeht, dass der 20 Punkte in einem Viertel macht.
Ja, es kam mir auch ein bisschen zu kurz.
32 Zähler, 9 Rebounds. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe das Spiel gesehen und dachte, was da passiert gerade, was Großartiges. In der Halle hat aber keiner geklatscht, was jetzt nicht ganz ungewöhnlich ist, weil es ja in Bonn war. Aber das ist mir zu sehr im Nirvana verschwunden. Mm. In diesem, wir haben dauernd Spiele und das nächste ist das Wichtigste. Dann kommt jemand und macht eine historische Leistung und wird noch nicht mal von den Coaches nach dem Spiel erwähnt.
Ja, das ist schon tough.
Dafür steht die Einladung jetzt an Ricky Paulding. Ricky, old dude, this is Abteilung Basketball. Was heißt Abteilung auf Englisch?
Department.
Department Basketball. This is the most famous podcast in Germany. We are hard workers and we like to invite you.
We are very hard workers.
To our podcast.
Yes.
You don't have to come to Munich. Stay in Paulding-Burg.
Paulding-Burg,
we
yes.
call you in Paulding-Burg.
Yeah.
But you have to say one sentence in German.
Ja, vielleicht sowas.
Jetzt geht's los! Jetzt geht's los!
Und er darf nicht heißen, ich bin ein Oldenburger. Den hat er schon mal gesagt, glaube ich. Als sein Trikot da, nee, als er geehrt wurde für 10 Jahre Oldenburg, hat er, glaube ich, in der Halle gesagt, ich bin ein Oldenburger.
Ich bin ein Oldenburger.
Da war ich zufällig da.
Interessante weitere Vorschläge für englische Interviews vom Kollegen Friedemann Weber.
Friedemann heißt übrigens bestimmt, er heißt richtig Friedemann. Das seine Mutter will ihn auch so nennen, aber er hat doch bestimmt einen anderen Vornamen,
der Friedl, Spitznamen.
Der Friedl. Wo kommt er denn her?
Weiß ich nicht.
Darf man das nicht sagen, ist Datenschutz.
Ne? Es steht hier nicht.
Ob er Friedi heißt? Wahrscheinlich nicht. Ne,
nee, wenn dann Friedi.
Friedi.
Ja, aber.
Was schreibt Friedi denn?
Luke Sigmar, Devin Booker, Tyrese Rice, Derek Williams.
Devin Booker ist für einen Podcast nicht geeignet.
Ja,
es weil kommt er spricht, auf. er spricht, ist ein cooler Dude, hat jetzt auch bestimmt viel Zeit. Verletzt über mehrere Wochen.
Gute Besserung an der Stelle.
Get well soon, Devin. Ja, aber der absolutely. Spricht, wir brauchen einen, der deutlicher spricht, glaube ich. Er spricht sehr, ja, sehr
er spricht
ruhig
sehr
und
tief.
Leise
ja.
und tief.
Aber er lässt dann schon einen ja, genau. anderen raus.
Like a very much in Munich ja. with my family, my kids and living a great challenge next week. Or Kimki.
Also naja, daran musst du noch ein bisschen
ja, das
wirken
ich nicht
an deiner
hin.
Devin
also,
Booker
diese,
Impersonation.
Das kriege ich nicht hin. Nein, dafür bin ich zu... Ich darf das Wort nicht sagen, sonst heißt es wieder, wir sind Racism. Aber ich bin halt einfach ein Deutscher und kann nicht englische, amerikanische Sprache imitieren. Gut, aber wer war noch da? Luke Sigmar, okay, der spricht ja. sehr, sehr.
Das wäre in der Tat mal spannend. Tyrese Rice.
Tyrese Rice,
okay. Derek Williams.
Derek Williams wäre, der spricht dann sehr, sehr deutlich. Also für unsere Verhältnisse, ich sag das immer, also wir müssen ja jemanden haben, der eventuell am Telefon gut auf Englisch zu verstehen ist.
Ja, das sind die schon.
Das sind die, glaube ich, schon.
Ja, glaube ich, auf jeden Fall.
Außer Booker. Der spricht zu leise, der spricht zu tief. Ist ja nichts gegen Booker, der ist ja cool.
Ja, er ist mega cool.
Er hat doch mal zu dir ins Mikrofon gesagt, dass er den meisten Swag hat, oder? Wie war das noch?
Ne, das war mit dem Kollegen Carlos Kravinklos beim Euroleague Media Day.
Also haben die beiden Oberswagger natürlich gegenüber. Ja. Also
genau.
Carlos, also Herr Krawinkel, hat natürlich den meisten Swag von alle Telekom Sport Mitarbeitern.
By far. By very far.
Ja.
Mhm. Okay.
Tja, was so eine Intervalldiät alles möglich macht. Gut.
Ja. So, wo waren wir? Ah ja, bei Ricky 20 Punkte, Wahnsinn. Also
in einem Viertel.
In einem Viertel. Ich habe übrigens mittlerweile bin ich bei Easy Credit BBL bei den meisten Punkten in einer Partie. Und da stehen auch Sachen aus. Da zum Teil wurden ja dann auch die Papierarchive schon bemüht. Ja.
Ist da auch Uli Distelhorst bei von SSV Hagen?
Also ich habe hier einen Spieler aus Hagen, der, ja. der hat die meisten Punkte in einem Spiel gemacht, nämlich 65.
Jimmy Wilkins.
Nein. Bei Hagen gegen Braunschweig aus dem Jahr 1988.
Keith Gatlin.
Fast. Vorname stimmt. He's not black, he's not white.
Also, was kommt denn jetzt?
Nee, 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 Nachname.
Me too, racism.
Was? Es geht nur... 50 Shades of...
Keith Gray.
Ja.
Keith Gray hat wie viel gemacht? Ach, 65?
Der hat 65 gemacht, ja. Und dann ist noch ein Hagener aus dem Jahr 1999. Oh. Ja. Trier gegen Hagen aus dem Jahr 99. Oh. 48 in einem Spiel. Klingt auch sehr amerikanisch. Ich kenne ihn leider nicht.
1999. Oh, das ist, ich bin mit Jahreszahlen so schlecht. Und das ist auch ein Hagen aus meinem
Verein. Da kann ich sogar den Boxscore aufrufen, aber der ist 404 not found. Okay.
Wie heißt der denn? Sag doch mal.
Donald Williams.
Donald Williams hat wie viel gemacht?
48.
48.
Mhm. Für Hagen.
Also hat Keith Gray wahrscheinlich bei seinen 99.000 Punkten wahrscheinlich doch
65.
Auch 65 in einem Viertel mehr als 20 gemacht. Das wissen wir nicht. Wer kann sich daran erinnern? 1988? Ischelandhalle.
Wir brauchen
Infos. Wir brauchen jemanden, der vor Ort war.
Ja.
Das war vielleicht.
Es war in Hagen, ja.
Vielleicht war
Endergebnis bitte sehr 142 zu 82.
Wer war denn da Trainer? Jörg Trapp vielleicht. Jörg, bist du noch da? Melde dich. Wer war denn bei dem Spiel? Wahrscheinlich war ich sogar da. Ich Depp.
Okay, ja, das
davon ja, ich war raus. Ich war da wahrscheinlich, ich war 20 Jahre
alt. Wie hieß die Tribüne? Kuh?
Nee. Eine Kuh, du mit deiner Kuh. Heuboden.
Heuboden.
Eventuell, ja, ich habe nicht so oft auf dem Heuboden gesessen, eher so weiter unten. Ich wollte mal mehr sehen.
Sehr schön auch die 55 von Mike Jekyll Bamberg gegen Hagen wiederum in den Playoffs. 117, 110 nach Verlängerung. Es steht aber nur in Klammer PO. Nehme ich mal an, das heißt Playoffs.
Ja.
Mhm.
Gut.
Es gab mal Punkte pro Viertel, bilde ich mir ein, auf dieser alten Statistikseite. Aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Ricky Pauling ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler und er achtet sehr, sehr gut auf seinen Körper.
Ah, und er wird immer besser, je älter er wird, wie ein guter Wein.
Oh ja, sehr gut. Wow, das gibt Szenenapplaus.
Das heißt, er wird also, er hat ja unsere Einladung gerade bekommen.
Ja.
Roland Schickelinski, der Pressemedien-Guru der EWE Baskets Oldenburg, wird sich diesen Podcast anhören, wie hoffentlich jeder Presse- und Medienguru von BBL Erstligisten, und wird diese Einladung weiterreichen und wir werden ihn dann...
Das wäre sehr schön. Also eigentlich muss er dann Anfang machen, oder?
Ich glaube schon. Der erste englischsprachige muss Ricky Pauling.
Wir begeben uns ja sozusagen... Take your ass out of the comfort zone. Ja, richtig. Also wir streichen jetzt mal Trinchieri. Also
Trinchieri hat nicht geantwortet. Ich habe auf eine wiederholte Anfrage...
Wir wissen auch jetzt, was er macht.
Er verfolgt Ali Nikolic.
Okay. Ja,
gut. Wir kommen zum aktuellen Geschehen in der Easy Credit BBL.
Richtig. Es steht ein interessantes Spiel an.
FC Bayern München, Abteilung Basketball, Department Basketball.
Achso, ich dachte, wir sprechen über Würzburg-Jena.
Gegen Würzburg-Jena? Ist auch interessant.
Das
ist nicht uninteressant.
Grüße nach Jena.
Das ist nicht uninteressant. Mhm. Würzburg immer noch am strugglen da so ein bisschen. Ja, jetzt haben sie mal gewonnen. Ne? Aber mit 2 Punkten in Bremerhaven, wo ja, Achtung, die Süddeutsche Zeitung hat es geschafft, einen Artikel über Basketball zu schreiben. Applaus. Ja. Super, super. Und zwar über Bremerhaven und über diese Gesellschafterstruktur.
Du hast ihn mir geschickt und ich habe ihn noch nicht gelesen.
Ist das dein Ernst?
Ja.
Wahrscheinlich lande ich im Spam-Ordner bei dir. Auch egal. Jedenfalls der Gesellschafter von Bremerhaven. Also sagen wir mal so, das Ganze gehört irgendeinem Mann, Männern, wie auch immer. Vielleicht ist auch eine Frau dabei, ich will jetzt hier nicht. Die sozusagen auch Spieleragenten sind. Und die aus der Ferne so ein bisschen diese Mannschaft zusammengestellt haben. Jetzt war dieser Mann zu Besuch und hat sich sozusagen sein Team angeschaut. Das ist so eine spannende Geschichte, die wir auch mal aufgreifen müssen. Achtung, Ankündigung. Wir hatten ja Arne Woltmann schon im Interview hier im Podcast. Aber ja, das ist so spannend, weil zum einen der Mäzen von Bremerhaven seinen Laden so ein bisschen in fremde Hände gegeben hat, weil man dachte wohl, da kommt man an super Spieler ran, wenn man direkt das Ganze an Agenten gibt.
Gut, es stehen sie auf Platz 16, haben dreimal gewonnen. Da kann man schon mal ein Zwischenfazit ziehen.
Ich dachte sogar eigentlich nach der Ausgangssituation, dass sie noch schlechter da stehen würden. Mhm. Aber ich halte Arne Woltmann für einen hervorragenden Trainer.
Ja.
Jetzt haben wir das Heimspiel verloren gegen Würzburg und der Besitzer, wie auch immer, der Gesellschafter hat zugeschaut und im Artikel der Süddeutschen Zeitung stand, dass mit so einem kleinen Nebensatz, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Wenn das Spiel verloren geht, dass es vielleicht eng wird für Arne Woltmann.
Ach komm.
Da kommt jemand und guckt und verliert zu Hause gegen Würzburg, die Mannschaft, die jetzt auch nicht unbedingt Eichenbäume ausgerissen hat.
Platz 13, die haben auch drei Siege. Also sind ja von Platz 13 bis 16.
Oh.
Jetzt wohl Frankfurt auch, das ist echt schräg.
Ja, also da unten wird's eng. MBC hat sich auch nochmal ordentlich gebettelt in Bayreuth, wäre fast noch dran gekommen. Ja, das war eh ein Spieltag der knappen Ergebnisse mit Gießen-Fechter.
Braunschweig
besiegt
Ludwigsburg.
Überragende Schlussphase.
Ja, Wahnsinn.
Überragende Schlussphase.
Das hätte sehr viel in andere Richtungen gehen können oder schon zuvor dann der Freiwurf noch in der letzten Sekunde.
Damit sind wir beim aktuellen Thema. Heute Pressemitteilung.
Was ist das Thema?
Frank Menz, der Trainer der Braunschweiger, wird heute bekannt geben, und zwar in circa 2 Stunden, dass er zum Ende der Saison in Braunschweig aufhören wird.
Mhm.
Es wird keine Verlängerung geben. Das ist insofern überraschend. Von seiner Seite. Also es gab wohl in der Pressemitteilung heißt es, es gab seit längerer Zeit viele Gespräche mit der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat und es ist mir alles andere als leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Zitat Menz.
Mhm.
Braunschweig ist für mich zu einer zweiten Heimat geworden und ich bin stolz auf das, was wir bisher erreicht und aufgebaut haben. Dennoch habe ich mich entschieden und den Verantwortlichen mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag in Braunschweig aus persönlichen Gründen nicht verlängern werde. Ich möchte auf meine Gründe aber weder jetzt noch in Zukunft genauer eingehen und bitte dafür um Verständnis. Bumm. Ich habe ihn angerufen gerade und habe gesagt, Mensch Frank, was ist denn da los? Und er sagte, ich möchte aus persönlichen Gründen nicht verlängern. Ich möchte auf meine Gründe aber weder jetzt noch in Zukunft genauer eingehen.
Also er wird sich nicht konkreter äußern, genau. Das wirkt.
So, und damit würde ich sagen, ich liebe Spekulationen. Das ist für mich leider
wirklich
grauenvoll. Ich bin da ganz schlecht. Aber in dem Fall, wenn jemand persönliche Gründe äußert, muss man das respektieren. Denn das, ich sag mal so, da würde ich nicht anders handeln wollen. Da hätte ich auch keinen Bock, wenn man ständig nachhakt. Persönliche Gründe sind persönliche Gründe und Ende aus.
Ja.
Ist es das Verhältnis zu Dennis Schröder? Keine Ahnung. Ah, ich spekuliere. Nein, es sind persönliche Gründe.
Es sind persönliche Gründe. Dann lassen wir das mal so stehen.
Würde ich sagen.
Ja. Du wirst Frank Menz sicher noch mal sehen in dieser Saison.
Wahrscheinlich.
So wie ich dich kenne, wirst du vielleicht spekulativ vorstellig
werden.
Persönliche Gründe.
Er wird zum Ende des Jahres aufhören. Ich glaube, dass er mit der erfolgreichen Arbeit in Braunschweig sich da ein gutes Zeugnis ausgestellt hat und vielleicht dann wieder weiterarbeiten wird woanders, keine Ahnung. Alles ist eben Spekulation und persönliche Gründe sind persönliche Gründe. Das ist eine Pressemitteilung, die kommt heute im Laufe des Tages Dienstags, des 11. Dezember. Das heißt also, für manche Hörer ist das bereits kalter Kaffee, deswegen gehen wir jetzt zum aktuellen Geschehen. Rufen unseren ersten Gesprächspartner an, denn wir wollen reden über den FC Bayern München gegen Alba Berlin. Das weißt du doch.
Ja, aber ich weiß nicht, wer zuerst kommt.
Ja. Gute Frage.
Weißt du,
wir können beide nehmen, ja, genau. Wir beide sind sozusagen Standby. Wen sollen wir nehmen?
Also eigentlich muss man natürlich den ehemaligen Kapitän der Bayern vielleicht zuerst anrufen, oder?
Ja,
ja?
Würde ich auch so sehen.
Und dann holen wir uns das Urteil.
You see what I did there? Wortspielakrobatik.
Okay.
Dann rufen wir an beim ehemaligen Kapitän des FC Bayern München, Department Basketball und mittlerweile Experte des einzig wahren Basketballsenders in Deutschland, in Europa. Ich sage noch nicht weltweit, aber bald. Was ist das? Die Nummer ist doch gar nicht drin.
Nee, du musst sie eingeben.
Ich muss die Nummer eingeben.
Du hast ihn gefixt.
Ich habe ihn gefixt? Boah, das ist ein doofes Wort. Jemanden fixen. Jemanden, aber was wäre denn die Alternative? Was sagt man auf Deutsch? Jemanden klar machen.
Ist ja auch doof. Klar gemacht.
Ne. So, und jetzt rufen wir ihn mal an. Nämlich Anton Gavel ist natürlich gemeint und er wird uns eine erste Einschätzung geben zum ersten großen Showdown zwischen Bayern und Alba Berlin. Da haben wir ihn, Tonno Gavel, grüß dich.
Hallo.
Hallo, servus.
Und wie gefällt dir deine Arbeit als Experte? Zwischenfazit.
Ist ganz gut.
Ganz gut?
Ich weiß nicht, ich muss den anderen beurteilen.
Nein, wie es dir gefällt.
Mir macht es Spaß.
Mir macht es Spaß.
Kommt drauf an, wer neben dir sitzt.
Genau. Wir wollen aber nicht zurückblicken, wir wollen vorausblicken, Tonno. Und zwar auf Bayern München gegen Alba Berlin. Das erste große Aufeinandertreffen der beiden Top-Clubs, wenn man das so will, die so ein kleines Alleinstellungsmerkmal haben. Wie ist deine Prognose für den kommenden Sonntag?
Naja, es ist gerade schwierig zu sagen. Ich glaube, das ganz Deutschland freut sich auf dieses Spiel. Ich glaube, das ist wirklich so ein Highlight, dass wir schon darauf gewartet haben, gerade nach dem letztjährigen Finale. Ich glaube, beide Mannschaften sind gut in Form. Natürlich tut jetzt die Verletzung von Buka für Bayern weh. Und in den richtigen Zeiten kommen auch mit Siva und mit Saibu zwei Spieler zurück, die auf die Berlin wirklich gehofft hat. Also ich glaube schon trotzdem, dass Bayern einen gewissen Vorteil hat, weil sie zu Hause spielen. Die haben dann ein Spiel gegen Žalgiris, was auch unglaublich wichtig ist. Aber diesen Rhythmus haben sie langsam schon drin. Also deswegen denke ich, dass obwohl nicht viel Pause da ist, trotzdem für mich Bayern ein kleines Vorteil hat.
Mhm. Ich habe das immer ganz gerne, wenn wir mit dir auch aus der Sicht des ehemaligen Spielers reden. Und wir hatten dieses Thema schon mal, dass durch die hohe Anzahl der Spiele, also Euroleague unter der Woche, BBL am Wochenende, die Spieler vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen den Fokus verlieren, aber diese Vorfreude, so wie wir Fans sie empfinden oder Beobachter sie empfinden, gar nicht so wahrnehmen. Aus deiner Warte natürlich auch jetzt als ehemaliger Spieler, wenn sowas anstand am Donnerstag Žalgiris Kaunas und am Sonntag Alba Berlin, schafft man es doch eine Art Vorfreude dann auf sowas zu entwickeln?
Ja, also wir hatten, wenn man das mit letztes Jahr vergleicht, wo wir gegen Berlin verloren haben, da haben wir gegen Darüşşafaka ein paar Tage vorher verloren und dann auch gegen Berlin. Aber man muss schon sagen natürlich, dass Kaunas auch enorm wichtig ist. Ich glaube, aber wenn Alba danach kommt, wird dieser Fokus nicht verloren. Also ich glaube, auch so ein Spiel, das ist auch ein Standortbestimmungsspiel. Ich meine, Berlin hat eine Niederlage, Bayern noch keine. Da wird es wirklich, ich glaube, nicht an Fokus mängeln und auch nicht an jetzt irgendwie Motivation, weil es jetzt auch wirklich auch so ein Derby ist oder einfach, es hat eine Brisanz, diese Spiele, und deswegen denke ich, dass man absolut nicht diesen Fokus verlieren kann, auch wenn man vorhin Juli spielt. Mhm.
Die sportliche Brisanz ist ja immer schon natürlich durch die Tatsache gegeben, dass der Erster gegen Zweiter spielt. Nun ist es bei Bayern gegen Alba Berlin in den letzten Jahren ja immer auch so eine Brisanz gewesen, weil ja ursprünglich, sag ich mal, das Projekt Bayern München Basketball auch sehr eng mit ehemaligen Berlinern verknüpft wurde. Also, wir reden über die Familie Pesic, wir reden über Muki Mutapcic und wir reden natürlich am Anfang darüber, dass Spieler auch von Berlin nach München gegangen sind. Ja, das gab es ja auch diverse, Djedovic, Schafazik und wie sie alle heißen. War das eigentlich immer mal ein Thema oder ist sowas Thema unter Spielern oder konzentriert man sich wirklich einfach nur auf Matchups, Spielsysteme?
Ich glaube, das ist mehr Thema unter den Fans. Also unter den Fans und vielleicht unter den Leuten, die nicht jetzt irgendwie auf dem Feld stehen. Also unter den Spielern ist es jetzt kein Thema, dass man jetzt irgendwie bei Berlin gespielt hat und dann nach Bayern gewechselt ist. Ich meine, ich persönlich habe auch einen Wechsel aus Bamberg nach Bayern gemacht, das sicherlich nicht überall gut angekommen ist. Aber letztendlich, wenn man auf dem Spielfeld steht, die Spieler, also ich würde nicht mal sagen, dass sie das ausblenden, sondern das spielt dann absolut keine Rolle. Ich glaube, es ist interessant für die Fans, gerade für die Fans und auch für die Leute drumherum, dass sie darüber reden können. Aber ich persönlich fand das ja immer von sportlichen her natürlich jetzt gerade das letzte Jahr, würde man schon sagen, war schon natürlich sportlich und brisant enorm wichtig da. Und vorher war das zum Beispiel auch Bayern gegen Bamberg oder Bamberg gegen Alba. Das sind ja alles schon die Spiele, auf die sich Leute freuen. Und auch als Spieler freuen man sich unglaublich auf solche Spiele. Also ich glaube nicht, für mich ist es absolut kein jetzt irgendwie Faktor, dass ehemalige Spieler jetzt irgendwie bei Berlin gespielt haben.
Also für den Spieler ist es wahrscheinlich eher, dass wenn man das erste Mal, ne, also als du das erste Mal dann gegen Bamberg gespielt hast, warst du wahrscheinlich schon deutlich sensibler jetzt für die Stimmung und für irgendwelche Fanzwischenrufe als dann beim siebten oder achten Mal. Ne?
Das ist richtig. Also das erste Spiel, das weiß ich noch, das wird man auch nicht vergessen, in Bamberg zu spielen. Für mich war das war schon speziell. Also ich meine, wenn man 5 Jahre irgendwo ist und dann plötzlich wieder zurückkommt, dann als Spieler, natürlich ist es so, gerade bei Auswärtsspielen, wenn man jetzt wieder auf die ehemalige Heimstätte wieder da antrifft und kommt und die Leute kennt drumherum, dann ist es was Spezielles, für eine gewisse Zeit. Also gerade für Aufwärmen und Vorstellung. Aber dann irgendwann geht das Spiel los und dann muss man sich auf seine Leistung fokussieren.
Hört man dann trotzdem vielleicht, also dann, wir kommen auch gleich wieder zu dem neuen Spiel, aber bin so neugierig, ob du damals bei diesem ersten Spiel so ein bisschen zugehört hast, was so Fans mal reinrufen. Die rufen ja ab und zu dann auch so, Tonno, Verräter,
sowas. Also ich kann natürlich sagen, dass das schon, dass es schon so ist. Man blendet das nicht komplett aus. Ja. Also ich war natürlich überrascht. Also ich habe mich natürlich erstmal, ich sage nicht gefreut, sondern einfach war ich gespannt, wie die Reaktion wird bei der Vorstellung, ob die Leute jetzt irgendwie, wie die Reaktion wird. Natürlich war sie positiv und das hat mich unglaublich auch gefreut und aber man guckt sich schon ein bisschen mehr um, man hört, ob da was kommt. Natürlich kamen ja auch gewisse Rufe, wie du jetzt gesagt hast, irgendwie Verräter oder sowas, aber ich persönlich zum Beispiel, wenn ich jetzt über mich rede und Bamberg, dann konnte ich mir wirklich nichts vorwerfen. Ich habe in den 5 Jahren wirklich, relativ viel gemacht für den Verein und deswegen finde ich das auch okay, aber jeder hat seine Meinung, die Fans sind dafür auch da, dass sie sich negativ äußern können. Als Spieler muss man damit natürlich auch umgehen können.
Jetzt sind wir abgeschweift, Tonno. Wir wollen ja über das Spitzenspiel reden. Kommen wir ganz klar zum Sportlichen. Wo siehst du bei welchem Verein Vorteile in welcher Hinsicht? Also wo glaubst du, was spricht für die Bayern, was spricht für die Berliner?
Naja gut, ich glaube, dass jetzt unter dem Korb natürlich unglaublich, da bin ich wirklich gespannt, ob wie Leon Radosevic den Devin Booker ersetzt, ob jetzt mit Danilo wahrscheinlich mehr auf die 5 aufrücken soll und dann gegen Clifford spielen muss und auch gegen Thiemann, da bin ich wirklich gespannt, da würde ich sagen, schwierig zu sagen, wer im Vorteil ist. Ich glaube, im Aufbau mit Jovic und Loh ist es schon auch sehr interessant. Es ist sehr alles ausgeglichen. Ich würde nicht sagen, jetzt irgendwie Vorteile, weil die Matchups an sich unglaublich interessant sind. Ob Jovic, Loh gegen Siva und Peno, gerade Peno, der jetzt im Ausfall von Siva enorm wichtig und enorm gut spielt, auch wirklich in seinem jungen Alter abgezockt. Und aber für mich persönlich bin ich auf die 30 gegen Lucic am meisten gespannt. Ja. Ich glaube, dass Djedovic auf die Position 2 einen Unterschied machen kann.
Okay, also Lucic auszuschalten, du sprichst ja auch in den Übertragungen, wo du als Experte tätig bist, immer sehr, sehr positiv über Lucic und über seine wirklich zentrale Funktion. Das heißt also dieses, sag ich mal, Ausschalten, obwohl es im Basketball ja so richtig gar nicht gibt, aber dieses Kontrollieren eines Lucic wäre für dich auch schon eine Schlüsselaufgabe der Berliner.
Ich sage das jedes Mal bei Euroleague. Für mich ist er der wichtigste Mann und wenn man jetzt Bayern gegen Berlin spielt, dann ist es fast auf so einem Euroleague-Niveau. Deswegen sage ich das wieder. Also ich wiederhole mich natürlich, Lucic für mich die Schlüsselfigur. Er kann natürlich, er macht eigentlich immer Unterschied. Ist effektivster Spieler in der Euroleague. Vielleicht muss er in der Liga nicht so viel machen, aber er ist immer da, immer präsent. Und wenn man ihn von Anfang an gut einsetzt, wenn er ein paar Würfe am Anfang trifft, dann ist er brandgefährlich. Ich glaube, dass wird interessant gegen Gedreitis, also gegen ihn zu spielen jetzt und da bin ich auf diesen Matchup bin ich unglaublich gespannt und natürlich Point Guard, wo man auch gespielt hat mit Siva und Peno gegen Jovic und Loh, denke ich, dass das auch sehr ausgeglichen ist. Ich glaube gerade, dass Djedovic und Koponen Unterschied machen können natürlich nicht vergessen Williams gegen Sigma. Ich glaube, darauf freuen sich viele.
Ja. Wie siehst du denn Gedreitis defensiv bisher?
Ja, er spielt gut. Ich glaube, ich finde Grigonis doch ein bisschen stärker, muss man schon sagen. Er ist ein bisschen mehr, ich finde, mit dem Ball mehr gefährlicher als Gedreitis, aber dafür ist Gedreitis halt irgendwie athletischer, immer in Bewegung, sehr gefährlich im Fastbreak, kann auch von außen treffen. Also die haben sich fast so einen ähnlichen Spieler geholt, obwohl ich glaube schon, dass Grigonis ein Stückchen besser war.
Okay. Gut, dann haben die Berliner ja noch einen, den wir nicht wissen, ob er überhaupt oder wann er zum ersten Mal spielen wird, diesen Landry Noko, einen somit 8 großen, superathletischen Spieler für die Position 4 und 5, wenn man so will.
klingt so ein bisschen so, als hätten sie sich einen Spezialverteidiger für Derek Williams geholt, wenn man mal irgendwann eine längere Playoff-Serie gegen Bayern spielen muss, oder?
Ich denke, dass er, also ich, meiner Meinung nach, wäre das genau so richtiger Zeitpunkt, spielen zu lassen. Also komplett neu reinwerfen sozusagen ins kalte Wasser, gerade gegen so einen Spieler wie Williams. Ich habe ihn noch nicht so oft spielen sehen, deswegen kann ich auch nicht wirklich sagen, wie er sich so machen wird. Aber Williams kommt ja immer besser ins Spiel, also immer besser, gerade in sein Offensivspiel. Und in dem letzten Spiel in Euroleague haben wir auch gesehen, im letzten Viertel defensiv, Pass Steals, Offensiv Rebounds. Also der befindet sich langsam auch in der Defense. Aber gerade gegen Sigma, da bin ich wirklich gespannt, weil Williams immer, sagen wir mal, in Attack-Mode ist, also versucht immer irgendwas zu machen. Und da kann Sigma mit seiner Schnelligkeit nicht mithalten. Dafür Sigma Offense natürlich unglaublich, unglaublich schlau und gefährlich.
Siehst du die Starting Five jetzt bei den Bayern ohne Booker, dann mit Williams als Starter auf der 4 und Bartl auf der 5?
Nee, ich sehe es mit Bartl auf der 4 und Radoschewicz auf die 5. Denke ich, dass man das auch so machen sollte für Leon und sein Selbstvertrauen sicher wirklich gut. Ich glaube, der kann ihn natürlich auch vertreten. Er ist jetzt nicht so im Lauf oder jetzt auch wegen seiner Erkrankungen und so, weil er nicht so wirklich in Fahrt ist bis jetzt gekommen. Aber ich glaube, gerade jetzt muss er liefern. Und das ist auch vielleicht gut, so wie letztes Jahr, dass wenn man davon redet, immer die Verletzungen, als sich Matschmann verletzt hat, dann hat Danilo natürlich groß aufgespielt. Das ist jetzt die Möglichkeit für Leon Radoschewicz, sich zu präsentieren.
So wie Peno eben auch, was du schon gesagt hast. Also ich habe am Freitag das Spiel gesehen auch, also das Siva Comeback, ich war in der Halle und Siva hat ja schon, ich meine, der ist schon sehr weit, aber trotzdem hast du gemerkt, okay, Peno kriegt weiterhin die Minuten, also gut, das wird sich jetzt wieder ein bisschen ausgleichen, aber der hat schon einen enormen Satz gemacht, also das, was er letzte Saison so ein bisschen durchscheinen hat lassen, und der Kerl ist ja auch erst 21, glaube ich, hat schon sehr gut gespielt, also fast ein Triple-Double da wieder gegen Frankfurt, also weiß nicht, 13, 7 und 9 irgendwie so, also der macht schon ein bisschen alles, also da bin ich auch gespannt, wie sich die Minuten da entwickeln jetzt, weil er ist natürlich schon fast mehr als ein Backup geworden.
Ja, das stimmt. Also ich denke, der hätte sich wahrscheinlich die Starting-Position jetzt immer noch verdient, auch wenn Siva jetzt zurückkommt. Natürlich geht es ja auch darum, wie die Hierarchie da ist. Und ich sehe ihn nicht als Spieler, der sich da jetzt plötzlich irgendwie beschweren würde, wenn er wieder von der Bank kommen müsste.
Das stimmt, absolut, ja.
Aber da muss man schon sagen, also die gerade als sich Siva verletzt hat, hat er wirklich übernommen. Das war echt beeindruckend. Also so wie sie gespielt haben, natürlich auch die Jugendgarde, die hinterher die Chancen immer greift und gut nutzt.
Franz Wagner wieder Starter, muss man auch sagen, gegen Frankfurt.
Also die jungen Spieler wirklich spielen gut, dafür ist Aito bekannt, auch damals mit Juventud zum Beispiel, mit Ricky Rubio und sowas, der gibt den Spielern die Chance und viele, auch jetzt hier die Spieler aus Berlin, nutzen die. Natürlich wird jetzt die Zeit wieder zurück, also ein bisschen weniger werden und gerade gegen Bayern wahrscheinlich doch noch weniger, aber für die Entwicklung und auch für die Minuten, für das Pensum, was auch Berlin gehen muss in Eurocup, ist es enorm wichtig, dass die Minuten genutzt werden.
Zum Thema Hierarchie nochmal eine Frage, Tonno. Glaubst du, dass der Derek Williams so ein Typ ist, dass der mal an die Trainertür klopft bei Radonjić und sagt, Coach, ich habe jetzt 450 NBA-Spiele hinter mir. Glaubst du nicht, es ist die Zeit gekommen, dass ich mal in die Starting Five rutschen sollte?
Ich glaube nicht. Ich kenne ihn nicht so gut, dass ich jetzt sagen kann, ob es so ist. Ich glaube nicht, aber vielleicht jetzt mit der Verletzung von Booker kann es schon mal passieren, dass das dann so gemacht wird, dass er mal startet und Danilo dann irgendwann auf die 5 drückt, obwohl ich nicht glaube, dass es gegen Berlin der Fall sein wird. Ah, kann schon sein, dass in den nächsten Spielen, falls Leon jetzt irgendwie nicht abliefern sollte, dann vielleicht kann man so machen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man jemanden von der Bank braucht, der diese Punkte macht. Und vielleicht ist es ja auch so, dass die Hierarchie so gemacht wurde, dass er derjenige sein sollte, von der Bank kommen soll, um sich um die Punkte kümmern soll.
Es ist natürlich immer sehr schwer, Vorhersagen zu treffen, jetzt wer gewinnt dieses Spiel. Aber mal angenommen, man würde dich jetzt fragen, so wie wir das jetzt tun, es würde am Sonntag die Playoff-Serie beginnen. Bayern gegen Berlin. Best-of-Five-Serie. Zu diesem Zeitpunkt der Saison, wer wäre da dein Favorit? Jetzt sagen wir mal auch vor dem Hintergrund Heimvorteil, wer aktuell ist. Also München hätte den Heimvorteil.
Dann wahrscheinlich wieder wie letztes Jahr 3-2 für die Heimmannschaft. würde ich sagen. Also es ist, ich glaube gerade jetzt in der Saison, es wird auch eigentlich fast sowas wie eine kleine Playoff-Serie. Ich meine, Berlin kommt ja nochmal eine Woche wieder hier. Also es wird interessant. Auch ich bin dann sogar mehr gespannt auf das zweite Spiel. Mhm. Weil da ja Erkenntnisse gesammelt werden können. Die Mannschaften werden gleich sein. Vielleicht die von Berlin, vielleicht Siva ein bisschen mehr integriert schon in das Spiel wieder. Und Bayern wieder ohne Booker. Also ich glaube, das zweite Spiel wird da schon ein bisschen mehr sagen als das am Wochenende jetzt am Sonntag.
Und man muss ja auch sagen, so ein Spiel oder diese beiden Spiele können ja so eine Saison ganz schön beeinflussen. Also wenn du bis dahin gut warst und dann gehen diese beiden Spiele verloren, dann kann sehr schnell vieles im Argen liegen, sage ich mal.
Hat man das nicht letztes Jahr gesehen?
Eben, ja.
Ist das denn wirklich so?
Was das beeinflussen konnte?
Ja, jetzt wo du sagst, ich habe gar nicht so bewusst dran gedacht, aber da war was.
Das heißt also, tatsächlich denkt man während der Finalserie daran, dass man als Spieler jetzt im Pokal, als Bayern jetzt Spieler, dass man die da doch in den letzten Minuten einfach geknackt hat? Also bleibt das in den Köpfen hängen?
Ja. Und man denkt vor allem an die letzte Niederlage, die zu Hause. Also auch mit dem letzten Wurf und alles in der letzten Sekunde mit den Nicklichkeiten, die da im Spiel allgemein waren. Es gehört irgendwie natürlich dazu, aber man vergisst auch sowas nicht. Also man redet ja auch miteinander oder untereinander drüber und man will die andere Mannschaft natürlich schlagen. Also ich sage es ja von der Sicht vom letzten Jahr, wie das war. Und dann kommt Berlin hierher und klaut das erste Spiel. Dann gehen wir rüber und gewinnen das zweite Spiel. Also,
aber das zweite war ja Wahnsinn in Berlin. Das war ein richtiges Statement.
Das war sozusagen do or die Gegenfall. Also wenn wir das verloren hätten, glaube ich nicht, dass wir 0-2 Rückstand da noch aufholen konnten. Aber das ist jetzt alles, wie gesagt, Geschichte. Man kann ja drüber reden und gucken, aber
jüngere Geschichte, sehr junge Geschichte.
jüngere Geschichte. Aber das ist ich freue mich unglaublich auf das Spiel, einfach zu sehen, wie das wird.
Aber nochmal ganz kurz, Ton, und nochmal ganz kurz jüngere Geschichte. Das heißt also, du hast ja gerade über diesen letzten Wurf gesprochen.
Von Saibu meinst du, oder?
Genau, also wir reden ja über den letzten Wurf von Saibu, als die Partie zugunsten von Berlin bereits entschieden war und die trotzdem weitergespielt haben. Also ich sag mal, da gibt's ja so eine Art ungeschriebenes Gesetz, dass man dann eben nicht mehr werfen sollte. Das heißt, dass dieser Wurf von Saibu, der völlig... ja, den er getan, aus sportlicher Sicht nicht mehr notwendig war, dass der vielleicht mit ausschlaggebend war am Ende der ganzen Geschichte für die Tatsache, dass ihr deutscher Meister geworden seid.
Nein, weil wir das dann, ich habe ja auch mit dem Trainer geredet drüber und er hat ganz klar gesagt, dass die immer den letzten Wurf ausspielen, egal bei welchem Zustand, korrekt, bei welchem Dings, deswegen hat sich das danach auch erledigt. Natürlich hat man das so trotzdem im Kopf, aber also das war sicher nicht ausschlaggebend, wie gesagt, weil ich ja persönlich darauf gefragt habe und dann wurde mir das auch so erklärt, dann habe ich das auch so akzeptiert.
Du weißt schon, wenn du jetzt gesagt hättest, das war ausschlaggebend, das wäre das Zitat der Woche gewesen, ne? Und der Saibu hätte jetzt 5 Tage nicht geschlafen.
Ja,
nein, ich mein, alles gut. Das ist ist tatsächlich, wie Alex gesagt hat, es ist Geschichte, oder du hast es gesagt, es ist tatsächlich Geschichte und wir schauen jetzt auf
die kommenden Sonntag. Aber schöne Geschichte, weil wir haben ja auch vor, muss man auch sagen, an der Stelle vor 1,5 Jahren circa, war das natürlich noch alles Bayern Bamberg. Also es hat sich ja sehr viel verschoben.
Das muss man sagen, also Bamberg wird natürlich jetzt ein bisschen hinten liegen gelassen, obwohl man sagen muss, dass man in den letzten, ich will jetzt nicht Quatsch sagen, aber ich weiß nicht, aus den letzten 10 Jahren 8-mal Meister geworden ist oder 7-mal. Das heißt, da sollten wir wirklich die Kirche im Dorf lassen, erstmal überhaupt sowas nachmachen, wie das Bamberg in den letzten Jahren überhaupt geschafft hat.
Das ist ein guter Punkt, aber auch sehr interessant, letzte Nacht New Orleans gegen Boston.
Was kommt denn jetzt?
Daniel Theis, Starter, Wanamaker, 22 Minuten, weil die alle verletzt sind. Und auf der anderen Seite Darius Miller. Also das war halt schon ein Wahnsinnsteam, dieses letzte Bamberger. Und
ja, muss man auch gucken, wo die anderen Spieler sind. Corsair in Madrid und Strelnik in Olympiakos.
Ja.
Melli, Tenebach, also ich meine, braucht man nicht wirklich was sagen.
Ja, das war schon außergewöhnlich. Und da wird man in Bamberg sicherlich noch ein klein wenig hinterher trauen. Obwohl die Mannschaft nicht so schlecht ist. Also ich habe sie jetzt wieder gesehen gegen Crailsheim. Wenn da alles, wenn jedes Rädchen da funktioniert, ist das nicht ungefährlich, was sie da machen.
Ja.
Offensiv. Defensiv ist ein anderes Thema.
Schauen wir mal, 30. Dezember Bamberg-Bayern, glaube ich, oder? Oder Bayern-Bamberg, ich weiß. Eins von beiden.
Bamberg-Bayern.
Bamberg-Bayern. Ist in Bamberg am 30. Ja, genau. Ja,
der Jahresabschluss.
Ja, jetzt kommen die großen Spiele für die großen Vereine. Wir haben zweimal Bayern gegen Berlin und zwischen diesen beiden Spielen ist ja auch noch Bayern gegen Real Madrid. Das ist ja nochmal der, das ist ja auch nochmal so ein kleines Schmuckstück. Und da ist dann wieder Tonno im Einsatz, oder?
Ja.
Mit dir, Körny, mit dir?
Nee, weiß ich gar nicht.
Oh, Glück gehabt.
Ich glaube, ich mache.
Also Tonno.
Ich mache München Madrid nicht. Gut. Ich sage lieben Dank, wir sagen lieben Dank.
Auf jeden Fall.
Klar. Und du bist bald wieder im Einsatz. Ich weiß nicht, Donnerstag, Kimki, ne? Nee, Quatsch, Kimki, Chalgiris.
Chalgiris am Freitag.
Chalgiris am Freitag, um Himmels Willen. Ich denke immer nur von heute
auf morgen. Gut, dass wir einen Experten haben. Gut, genau, dass wir angerufen haben.
Gute Zeit. Vielen Dank für die Einschätzung und auf bald.
Bis dahin.
Ciao. Ja, ciao.
Ja, es ist immer, du hast recht, aus Spielersicht ist das immer noch ein interessanter Aspekt. Aber schön rein spekuliert wieder mit, ist dieser Wurf das, wenn, Saibu übrigens, Größenapplaus, Szenenapplaus in der Mercedes-Benz Arena.
Mehr als Siever.
Mehr als Siever, ja. Ich meine, er war auch deutlich länger verletzt. Aber der ist schon sehr beliebt da.
Ja, meine, ja. Er ist ja, er steht ja, er ist seine Hood, er kommt ja aus Berlin. Also gebürtiger Kölner, wie wir wissen, mittlerweile, aber.
Damit haben sie mich in der Nationalmannschaft aufgezogen, wegen dir, deiner Information, ne? Benzing.
Dass er gar kein Berliner ist.
Mhm, genau.
Oh Gott.
Yoshiko Saibu ist ein Kölner, hat Benzing gesagt. Weißt du, wer euch das weiß? Vom Kölner.
Ja, ja. Ja, und der vor allen Dingen, der einzige gebürtige Kölner, der, das sind ja die Lokalpatrioten vor dem Herrn da im Rheinland, der sagt, er wäre Berliner. Ja. Da gibt es keinen weiteren Kölner, der das von sich behauptet. So, Yoshi, so sieht's aus, ne?
Also ich
schön gedisst. Jetzt geht's in die andere Richtung, Berlin.
Ja.
Jetzt reden wir über dieses Spiel mit einem aus, er ist natürlich total neutral, ist ja klar. Das muss ja auch sein, sowohl in der einen beruflichen Hinsicht als auch in der anderen.
Ja.
Und damit wissen die Insider schon, wer gemeint ist. Natürlich unser Richter Alexander Frisch, den wir jetzt anrufen werden. Und weil wir doch die Erinnerung so frisch haben von Tonno, sollten wir gar nicht viel Zeit ins Land gehen lassen. Und rufen an
keep
in
it,
Berlin.
Keep it fresh.
Keep it fresh, das ist cool. Ja, keep it fresh, hat Alex gerade gesagt, also Alex Dechand gesagt.
Keep it fresh, habe ich gesagt.
Keep it fresh, hast du gesagt. Und da ist er fresh und frisch, der Herr
Frisch. Schönen guten Tag.
So ist es. Hallo ihr beiden.
Ja, Alex, am Sonntag gibt es FC Bayern München, Department Basketball gegen Alba Berlin. Wir haben gerade schon mit Tonno drüber gesprochen, was so seine Meinung ist. Bevor wir überhaupt irgendwie dich beeinflussen und dir Dinge sagen, die du vielleicht benutzen könntest, um deine Meinung zu ändern, wie siehst du den aktuellen Stand der Dinge? Wer ist für diese Partie aus deiner Sicht Favorit und warum?
Ja, da halte ich mich neutral. Also ich glaube tatsächlich, dass es Augenhöhe ist. Es ist so, ein bisschen muss man gegen sein Bauchgefühl dann, oder muss ich gegen mein Bauchgefühl dann argumentieren. Vom Bauch her sagt man sich immer klar, Bayern, größeren Etat, vielleicht die besseren Einzelspieler, sind die bessere Mannschaft. Aber Alba hat ja letzte Saison bewiesen, dass sie auf Augenhöhe mit den Bayern spielen könnten. Am Ende mal nicht so ganz gereicht. Und zwar gibt es jetzt irgendwie relativ viele Punkte, Verletzungen und was weiß ich, Belastung oder was weiß ich. Aber ich glaube, dass sich das am Ende alles so ausgleicht. Also ich glaube, völlig offen.
Mhm. Und Berlin hat ja auch schon bewiesen, dass sie im Audidom gewinnen können. Das ist ja auch nicht das Leichteste oder die leichteste Aufgabe. Also Bayern spielen zu Hause, das ist schon auch ein Faktor natürlich.
Ist bestimmt ein Faktor, genau. Sind beide Spiele ja in München. Mhm. Aber ich meine, München spielt Freitag noch zu Hause gegen Kaunas.
Mhm.
Sind zwei Tage dazwischen. Ich glaube, Bayern braucht so ein bisschen Vorbereitung auch auf den Gegner. Kann natürlich alles eine Rolle spielen, ja.
Ja, tatsächlich ist das Euroleague-Spiel am Freitag, ne? Also zwischen diesen beiden Spielen ist wirklich
schon
sehr,
heftig.
Sehr wenig Zeit. Und die Berliner spielen ja heute, also am Dienstag, im Eurocup in Polen. Also ist noch deutlich mehr
sind
Zeit.
Mit dem Zug hingefahren.
Mit dem Zug hingefahren, ne? Hashtag Sparpreis habe ich gelesen.
Hast du gelesen?
Bei Twitter.
Ja. Und können vielleicht den neuen Mann ansetzen. Habt ihr schon irgendwelche Informationen?
Nein, und da wollten wir dich anzapfen, Alex. Ah,
nee.
Also der wartet immer noch
auf... Also ich habe es auch nur in der Zeitung nachgelesen. Er ist dabei, er sitzt wohl mit im Zug, aber ob er spielen kann, ist unklar.
Ja. Und wichtiger wäre noch, ob er dann am Sonntag spielen würde. Also diese Freigabe, diese ominöse von seinem türkischen Verein, die gibt's immer noch nicht. Mein Gott.
Also die Situation ist anscheinend die, und das habe ich jetzt auch nur von Kollegen Zander erfahren, dass der wohl sein Geld nicht bekommen hat in der Türkei, deswegen ja überhaupt dieser Wechselwunsch zustande kam, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Genau, und ich habe auch noch gelesen, dass jetzt, glaube ich, die FIBA muss jetzt, glaube ich, in einem Verfahren feststellen, ob es tatsächlich diesen Zahlungsverzug gegeben hat und der Vertrag dann zu Ende ist, ne, oder beendet wurde.
Vielleicht haben sie ihm ja das Geld in türkischen Lira gegeben und zwei Tage später war es nur noch die Hälfte wert. Kann ja auch sein. Mhm. Okay, dann gehen wir doch mal ins Detail mit Alex, der die Mannschaft so oft gesehen hat als Kommentator bei uns wie kaum ein anderer, also außer vielleicht Marco Baldi. Wo siehst du speziell Vorteile für die eine wie auch für die andere Mannschaft? Auf welchen Positionen oder in welchen Spielsituationen?
Also Alba hat, glaube ich, Vorteile, weil sie variabler sind, weil sie besser auf Situationen reagieren können. Also einerseits im Spiel, aber andererseits haben sie ja auch im Laufe der Saison gezeigt, dass sie mit Verletzungen, mit Belastungen, mit Ausfällen extrem gut umgehen können. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Vorteil von Alba. Das ist das Altbekannte, sie sind auch schwer auszurechnen, aber ich finde eben einfach, dass sie im Spiel auf Situationen auch sehr gut reagieren können. Mhm. Der Vorteil bei München liegt, hätte man jetzt wahrscheinlich gesagt, gerade so auch ein bisschen in der Athletik, Physis, Körperlichkeit, ne, ohne Booker, relativiert sich das ein bisschen. München hat, glaube ich, den großen Vorteil, dass sie in der Euroleague spielen. Und das ist immer so ein Punkt. Ich glaube, wenn man eben auf diesem Level spielt und dann dieses Intensitätslevel hat, auch dieses Konzentrationslevel hat und das wirklich ein- bis zweimal die Woche. Und jetzt kommt so ein Spiel gegen Alba, wo sie natürlich von Anfang an auch, also da werden sie nicht wie gegen Jena reingehen oder gegen andere Mannschaften, wo man vielleicht mal 5 Minuten, 10 Minuten braucht, bis man den Schalter umlegt. Da werden sie von Anfang an den Schalter umgelegt haben. Und da werden sie einfach schon auch, was die Intensität angeht, glaube ich, noch mal ein bisschen stärker sein als Alba.
Ich erinnere mich an das Pokalfinale. Da war der erste Spielzug in dieser Partie, also es gibt ja diesen berühmten oder sehr oft getätigten Alley-oop-Anspiel von Gavel auf Cunningham in der letzten Saison bei den Bayern. Und der erste Korb auf Berliner Seite war ein Alley-oop-Anspiel. War genau das gleiche System, was die Bayern spielen, hat Berlin da gemacht. Und dieses Alley-oop-Anspiel, wo ich dachte, okay, Aito, du bist schon ganz schön raffinierter Fuchs. Das erste System spiegelst du und zeigst den Bayern auch mal ganz kurz, der bessere Trainer bin übrigens ich hier. Ne? Traust du ihm wieder sowas zu, dass er sich irgendeinen Radonjic-Move rausnimmt und den im ersten Angriff schon spiegelt und sagt, schaut mal, was wir können?
Ja, also ich sehe die Bayern natürlich auch nicht so häufig wie Alba, deswegen weiß ich gar nicht, was für Special Moves Radonjic hat. Das ist ja schon alles sehr strukturiert und vorgegeben, aber die ganz großen Überraschungen bleiben da ja meistens aus. Ne?
Vielleicht eine Isolation für einen Berliner Spieler.
Ja, gut, also wir wissen immer noch nicht, ob Noko spielen wird bei den Berlinern. Das könnte schon einen großen Unterschied ausmachen, weil er natürlich etwas mitbringt, was die Berliner bisher noch nicht so haben. Wir haben hier immer so ein bisschen spekuliert, Alex, aus Münchner Sicht, dass die Berliner den vor allen Dingen geholt haben, um dann später mal in der Saison in einer Playoff-Serie gegen die Bayern Derrick Williams verteidigen zu können. Glaubst du, dass das wirklich so konkret mit der Hauptgrund war, so einen Spieler zu verpflichten?
Also wenn ein Verein, ein Club einen Spieler verpflichtet, dann wird es auch bei Alba, ohne dass ich jetzt konkret das weiß, gibt es eine Runde, wo wird über diesen Spieler diskutiert und da wird das natürlich auch ein Punkt sein. Ich glaube, dass Berlin jetzt gerade in der Phase wahrscheinlich rekrutiert und verpflichtet, immer mit dem Blick auch auf nächste Saison. Ne? Ich glaube, dass es relativ schwierig ist, im Moment zu verpflichten, weil sie ja gar nicht wissen, ob sie nächste Saison vielleicht dann in der Euroleague spielen. Vorbereitet werden oder vorbereitet sollten sie darauf sein. Und Noko ist dann, glaube ich, schon ein Spieler, der vor allen Dingen dann eben auch auf dieses Level gut passt, der die Philosophie von Alba weiterträgt, aber das dann eben auch auf Euroleague-Level kann und dass er dann in der Serie gegen Bayern tatsächlich sehr gut passen könnte gegen Williams, also absoluten Punkt. Also darüber denken die auch nach. Ob das jetzt das primäre Motiv ist, weiß ich nicht, aber es spielt sicherlich auch eine Rolle.
Und es ist wahrscheinlich auch so, dass sie den schon ein bisschen länger gesehen haben. Also man darf auch nicht vergessen, dass Booker extrem gut gegen die gespielt hat im Finale. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, er hat knappe 10 Punkte gemacht, super Quoten gehabt, stark gereboundet. Also da hatten sie schon oft auch Probleme mit dieser Physis, einfach von Booker klarzukommen, der ja wirklich sehr starke Playoffs gespielt hat, auch defensiv wie offensiv.
Also hatten sie letzte Saison, hatten sie in dieser Saison auch die Spiele, in denen sie Probleme hatten. Also der Gegner von heute, Gilina, im Hinspiel, das war eigentlich auch eine Mannschaft, die war jetzt überhaupt nicht zu vergleichen mit den Bayern, aber die war schon, die haben mit zwei Großen gespielt, die haben physisch gespielt, die haben gedrückt, sind gesprungen, haben Athleten gehabt in ihrer Mannschaft und da hat sich Berlin auch schwer getan. Ne? Und hängt natürlich damit zusammen, dass jetzt mit Clifford und Thiemann zwei ihrer Big Men einfach auch überhaupt noch nicht im Rhythmus waren, verletzt waren, ausgefallen sind. Und beide sind jetzt ja auch, also ich meine, Thiemann bei der Nationalmannschaft sah das schon anders aus als bei Alba wieder. Aber gerade Clifford braucht eben, glaube ich, noch ein bisschen. Ne?
Ja, wird ganz spannend auf den großen Positionen. Es wird generell spannend auf allen Positionen. Also ich
absolut, wir können ja auch mal kurz durchgehen.
Also, haben da diverse Matchups, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen.
Absolut. Also wenn wir bei den Point Guards schauen, würde ich sofort sagen, Vorteil Bayern wegen Jovic eben. Also Siver kommt jetzt zurück, hat schon gute Minuten gekriegt gegen Frankfurt.
Und Peno wird aber wahrscheinlich anfangen.
Peno wird wahrscheinlich anfangen, macht ja auch Sinn, weil er deutlich größer ist.
Und er kennt ihn.
Und sie kennen sich sehr gut aus der serbischen Nationalmannschaft. Ja,
die haben
klar.
Und gegeneinander, gegeneinander großartig gespielt.
Peno, Wahnsinn, noch. Wahnsinn, ja.
Also was wie der diese Zeit ausgefüllt hat, ist schon ist schon überragend. Also wenn ihr jetzt anfangt, dieses Matchup-Spiel zu spielen, können wir spielen, es sagt ja gar nichts aus. Ne? Also
aber es macht Spaß.
Es macht total Spaß, aber ich meine, wie will man
ja auch mal Spaß
Siva,
haben.
Wie will man Siva und Jovic, ja, wie will man die beiden vergleichen?
Das ist also, eben die so Frage. Drum rufen werden.
Wir können es ja so machen.
Ihr habt doch Tonno gehabt, der ist Experte gerade für die Point Guard Position. Ich bin ein großer gewesen. Ich
kann pass auf, du bist ja Richter, du musst Urteile fällen, deswegen gehen wir mal ganz schnell fünf Positionen durch und du musst wählen, wen du picken würdest für das Alex Frisch All-Star Team. Also Jovic oder Peno?
Jovic.
Loh oder Siva?
Loh oder Siva?
Na dann, wenn ich Jovic habe, dann nehme ich Siva. Das passt ja perfekt zusammen, ja.
Okay, gut. Ich wollte jetzt einfach nur ein paar Namen durcheinander schmeißen.
Ja, aber das ist ja, da haben wir wieder ein bisschen Positionsprobleme jetzt.
Lucic gegen Giedraitis?
Oh, das sind aber auch sind fiese Entscheidungen. Ja, Lucic.
Lucic, okay.
Ja.
Williams oder Sigma?
Sigma.
Wow, das ging irgendwie aus der Pistole geschossen. Und Center, wenn
dann
wir, also
wir sagen, Tonno sagt,
Tonno oder Radoševič, sagt, Radoševič fängt an, meint Tonno, also Radoševič oder Clifford.
Kann ich auch Thiemann nehmen?
Stimmt, also man muss eigentlich auch immer die Backups ein bisschen mitzählen, deswegen hätte ich auch eben gesagt.
Also Thiemann startet, glaubst du, am Sonntag.
Jovic, Loh versus Siva, Peno können wir zum Beispiel machen. Das ist ja dann.
Ja, lass es jetzt Alex erstmal Thiemann oder.
Ich nehme Thiemann noch.
Ja, stimmt.
Und dann haben wir noch Bartel, aber den können wir natürlich.
Ja, gut,
jetzt,
dann ist. Das ist das spannendste Duell ja vielleicht, ne? Bartel gegen Sigma. Also, weil das war.
Die kennen sich auch sehr
mit
gut.
Das entscheidende Duell und Bartel ist MVP geworden und Sigma nach seiner überragenden Saison nicht ganz so dominant. Und das ist natürlich auch spannend, ne?
Ja, also, der war wirklich. Da kam dann am Zahnfleisch daher irgendwann. Ja. So viele Minuten gegangen.
Also Bartel oder Sigma?
Oh Gott.
Da kommt Sigma nicht so aus der Pistole geschossen wie gerade, wenn er gegen Williams antreten muss.
Da kommt darauf an, wenn es für die Saison ist, würde ich vielleicht trotzdem noch Sigma nehmen. Wenn es für die Entwicklung ist, dann würde ich sagen, vielleicht Bartel, da ist noch mehr nach oben. Also,
wow. Okay.
Ja, man sieht schon, es ist sehr, sehr ausgeglichen.
Ja, dann würden wir natürlich noch, das hat wir Tonno auch gerade gefragt, mal angenommen, es wäre am Sonntag der Beginn einer Best-of-Five-Serie mit Heimvorteil München jetzt. Wen würdest du da am Ende vorne sehen? Zu dem jetzigen Zeitpunkt.
Jetzt noch München.
Jetzt noch München.
Mhm.
Okay, also du denkst auch mit Landry Noko noch und sowas und Siva wieder in alter Form und sowas.
Ja, ich glaube einfach, also, das ist so schwer zu sagen. Ne? Ich finde, das ist so eine Sache, die manchmal ja auch so ein bisschen unterschätzt wird, wie sich so eine Saison entwickelt und was in so einer Saison passiert. Also gerade Verletzungen, gerade Ausfälle, wird immer so, oh, ist ein Nachteil, ist schlecht. Mag für den Moment teilweise stimmen, bei Alba war es kein so großer Nachteil. Aber was macht man daraus? Was passiert daraus? Welche Prozesse entstehen dann? Welche Dynamiken? Ich finde, ich habe irgendwann mal neulich gehört, da hat jemand über Real Madrid letzte Saison gesprochen, Euroleague gewonnen, den fällt noch vor der Saison ihr bester Spieler mit Juli aus. Die haben so viel Verletzungsprobleme gehabt und am Ende sagen wohl Leute in Madrid, waren diese schwierige Situation anscheinend der ausschlaggebende Faktor, dass man am Ende gewinnt. Ne?
Mhm.
Also weil einfach Spieler sich entwickelt haben, weil Spieler Rollen übernommen haben, weil sie besser geworden sind, weil es auch den Zusammenhalt gestärkt hat und weil man eben durch schwierige Situationen gegangen ist und nicht das erste Mal dann in den Playoffs auf einmal irgendwie mit dem Rücken zur Wand steht. Und das das ist so schwer vorauszusehen, was da noch passiert, ne?
Ja, das stimmt. Aber man spekuliert so gerne drüber, ne? Das ist
absolut,
immer so,
ja.
Also, die Vorfreude ist riesengroß auf den kommenden Sonntag und wir sind extrem gespannt, natürlich auch unter der Woche noch auf Eurocup-Auftritt von Berlin. Da geht es ja auch noch ums Top 16, glaube ich, für die Polen, wenn ich es richtig sehe.
Und es geht um
die sind, glaube ich, raus. Ich glaube, Berlin ist raus. Es kommt darauf an, also wenn Alba heute noch gewinnt, dann hätte ich nächste Woche gegen Krasnodar dann das Endspiel in der Gruppe.
In das Endspiel um den Gruppensieg.
Genau. Um den Gruppensieg, genau. Ja.
Auch nicht schlecht.
Und Endspiel. Die Bayern am Freitag gegen Žalgiris, auch ein super Spiel. Also da ist einiges los. Alex, musst du heute noch ein Urteil fällen in deinem eigentlichen Job?
Ich warte noch auf ein paar Informationen. Also Urteil nicht, aber Beschluss. Also wir haben jetzt um die Winterzeit, da sind dann eben so Fälle, die manchmal wirklich zeitlich drängen, weiß ich nicht, Heizung wird abgestellt, Strom wird abgestellt. Ah. Kinder sind dann irgendwie in der Wohnung. Da ist dann so, dass man tatsächlich dann auf ein paar Informationen wartet, um dann ganz schnell entscheiden zu können. Also da bleibe ich heute noch ein bisschen.
Das heißt, du musst eventuell entscheiden, in einer Familie mit Kindern den Strom abzustellen?
Na, ich bin meistens in der Situation, dass ich dann dafür sorgen kann, dass zumindest mittelbar die Heizung oder der Strom wieder angestellt wird. Also die kommen zu uns, weil Rechnungen nicht bezahlt worden sind und wenn man mit Hartz IV zu tun hat, dann ist es so, dass das Jobcenter dann Leistungen abgelehnt hat und ich bin dann derjenige, der zumindest in der ersten Instanz entscheidet, ob dann vielleicht doch die Stromrechnung bezahlt werden muss und dann der Strom wieder geht.
Puh, ja. ich hab so viel Respekt vor deinem Absolut. Job, das kann ich dir gar nicht sagen.
Absolut.
Also manchmal wünsche ich mir, dass ich sowas mache, weil es irgendwie so viel sinnvoller ist, so viel sinnvoller klingt als das, was ich seit 30 Jahren mache. Und manchmal denke ich mir, okay, ein Glück, dass du es nicht machen musst, weil ich würde wahrscheinlich überall den Strom anstellen. Obwohl ich würde manchmal auch abstellen, glaube ich.
Weiß ja, nicht.
Schwierig. Alex, lieben Dank, Grüße nach München und wenn wir uns nicht mehr sehen sollten,
Grüße
hören
sollten, Berlin,
Grüße nach Berlin natürlich, aus München, wünschen wir dir und deiner Familie eine frohe Vorweihnachts-, Weihnachts- und Zeit auch nach Weihnachten. Generell ein gutes Leben.
Wünsche ich euch dann auch.
Und viel Strom.
Macht gut, ciao.
Gute Zeit.
Ciao.
Puh, oh, da kriege ich Gänsehaut bei sowas.
Will man gar nicht drüber nachdenken müssen.
Also das ist so viel Verantwortung.
Ach, lass uns wieder zum
Oberflächlichen, zu Rebounds und Assists kommen Rebounds und Turnovers.
Ja.
Wer gewinnt denn am Sonntag?
Alba, glaube ich wirklich.
Alba?
Ich glaube, ja, weil toughes Spiel da gegen Kaunas, wenig Zeit, Alba jetzt wieder so, die haben auch noch, die kommen aus dem Finale, oft ist das so nach so einer Serie, dass das erste Spiel dann an den Unterlegenen wieder geht. Das war in Bamberg auch gerne mal so, dass die dann das erste München verloren haben nach so einer Finalserie.
Ich glaube, es ist tatsächlich für Alba auch das wichtigere Spiel, denn wenn du verlieren solltest, liegen einfach zwei Spiele zwischen dir und den Bayern. Und dieser Heimvorteil am Ende, wir sind noch ganz jung in der Saison und es ist noch nicht ein Playoff-Spiel angesetzt, terminiert. Aber kann natürlich ausschlaggebend sein für gewisse Dinge, die dann später mal in der Saison passieren könnten.
Ja, absolut. Also ich traue den Bayern natürlich zu, auch da ein Statement, auch 36 Stunden nach einem Euroleague-Spiel zu setzen. Also überhaupt, also die sind einfach so gut besetzt. Buka tut ihnen wirklich weh, also diese Athletik wird ihnen fehlen.
Ja, gerade weil Radojevic noch nicht der Leon ist.
Man darf nicht vergessen, Hermansson haben wir noch gar nicht erwähnt, der ist ja auch verletzt. Berlin ist ja auch nicht ganz komplett, aber was mir dann wieder aufgefallen ist jetzt, als ich die Berliner mal aus der Nähe gesehen habe, wie athletisch eigentlich Sigma auch ist. Also das täuscht er immer so mit seinen kurzen Hosen und seinem Schnauzbart.
Die hatten alle einen Schnauzbart, also bis auf Giedraitis, glaube ich.
Ja, genau. Und was das für ein Kraftpaket ist. Also der kann schon auch viele wegschieben und rausschieben, so wie er es gerade braucht und auch per Alley-oop abschließen, wie wir ja mehrfach schon gesehen haben. Also das Sigma gegen Williams, Bartel gegen Sigma, das wird ein cooles Spiel, glaube ich.
Das wäre auch mal eine Idee für diese Berliner Team-Chemistry, die sie da aufbauen, dass alle in Sigma-Hosen spielen.
Oder in Clifford-Hosen, da stüpft sie ja immer so rein. Also da gibt es ein paar so Eigenheiten. Und sie sind jetzt auch noch, apropos Team-Chemie, zur Berliner Mannschaft des Jahres gewählt worden. Da waren sie auch alle. Hast du die Fotos gesehen, wie Clifford aussah und wie Peno aussah mit den Brillen? Der Kunstprofessor Clifford und so.
Das ist schon. Also sie lassen sich immer wieder was einfallen, um einfach Spaß zu haben.
Und da war übrigens der Kollege Noko auch dabei. Also die nehmen den überall mit. Das ist.
Also eigentlich muss der Deal relativ fix sein, sonst würden sie es, glaube ich, nicht machen.
So,
gut,
dann
wir sind schon durch.
Ja, fast. Also ich würde noch gerne eine Sache mit dir machen.
Oh je.
Das habe ich dir schon gesagt. Du hast es natürlich vergessen. Wir haben eine sehr interessante Mail bekommen von TJ Scheidler.
TJ Scheidler.
TJ Scheidler, David Scheidler. An abteilungbasketball@gmail.com. So, und jetzt zeige ich nochmal was ganz anderes, was ich mir seit Monaten vornehme.
Jetzt kommt was Wildes.
Bisschen Eigenpromo, ja klar. Man kann uns ja hören. Wie kann man uns hören, Körni?
Über Podcast-Apps,
richtig.
Über Spotify,
richtig.
Über soundcloud.com/abteilungbasketball.
Ah, sehr gut, sehr gut. Das Ding ist,
ja.
Nee, das Wichtige ist, diese ganzen Podcast-Apps werden über iTunes verteilt, sozusagen, also über Apple Podcast. Und da kann man Bewertungen hinterlassen.
Mhm.
Und an dieser Stelle weise ich darauf hin, dass man Bewertungen hinterlassen kann.
Du gierst nach 5-Sterne-Bewertungen?
Ja, wir haben auch eigentlich, glaube ich, fast nur 5-Sterne-Bewertungen. Irgendjemand hat mal geschrieben, Körner ist doof und hat nur einen gegeben. Aber
echt? Und nur mit dem Satz, Körner ist doof?
Ja, sinngemäß.
Ach komm.
Sinngemäß. Aber das hilft dir einfach, das Ranking zu erhöhen. Und uns geht es ja darum, diesen uns allen so beliebten oder geliebten einzig wahren Hallensport bekannter zu machen.
Das
und,
heißt,
da, und da hilft das. Also, man kann diesen Podcast bewerten im iTunes Store.
Das heißt, je mehr Bewertungen abgegeben werden, umso...
Klar, dann wirst du einfach empfohlen. Also ja, weil die dann wissen, Leute mögen den. Also,
ach so.
Ja, klar.
So ja, Leute, dann aber mal zügig bewerten.
Jetzt hat das kapiert.
Von mir aus auch 1 Stern ist mir auch... Nee, oder das ist mir nee, egal. Nein, das nicht, ne?
Das nicht, ne.
Ihr könnt auch schreiben 5 Sterne und darunter Körner ist doof. Das geht auch.
1-Stern-Bewertungen.
Ich lehne sie einfach nur ab. 5 Sterne drunter schreiben, Körner ist doof, Dächern ist super, habe ich überhaupt kein Problem damit.
Oder umgekehrt, das passt schon, solange es 5 sind. Man kann das auch ausformulieren und vielen Dank an alle, die uns bisher bewertet haben. Sind ein paar nette Sätze dabei.
Ja?
Das weißt du gar nicht, gell?
Ich schreibe jedem zurück. Kann man zurückschreiben
nee, kann man
auf der Bewertung?
Kann man nicht.
Der,
antworte lieber mal auf Mails. Oder vielleicht ja. Liest du sie auch mal, dann wüsstest du, dass David Scheidler uns eine Mail zum Thema MVP-Race geschickt hat. Und ein paar Vorschläge gemacht hat, weil in der NBA natürlich, das wird natürlich sehr, 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 sehr intensiv diskutiert, meint er. Wer da immer, da geht es ja sehr viel um Storylines auch. So, Giannis dieses Jahr sieht sehr gut aus oder Kawhi, wenn er Toronto so krass anführt, LeBron in LA. Aber die ja wirklich, die, eigentlich müsste es ja aktuell immer Durant sein, glaube ich, aber egal, würde jetzt zu weit führen, weil einfach der, wenn du den im Team hast, dann bist du ein Winning-Team, ausfertig, ist halt so, oder Steph. Aber gut. Und er macht ein paar Vorschläge.
Ja.
Eine Top 5 hat er zusammengestellt.
Und ich soll jetzt die Namen raten.
Nein, lass mich halt mal aussprechen.
Ach so.
Ja. Wir diskutieren jetzt einfach drüber, wer dir beispielsweise von denen am besten gefällt.
Okay.
Seine Top 5 sind Luke Sigma, Derek Williams, John Bryant, Will Cummings, Hassan Martin. Finde ich eine spannende Top 5. Will Cummings finde ich total unterm Radar. Das ist ein wahnsinnig guter Spieler.
Das stimmt. Er ist zweitbester Scorer der Liga. Er ist...
Kann zum Beispiel ein Derek Williams, der nie Starter ist, MVP werden?
Ja, klar.
Kann er das?
Also du meinst jetzt rein rechtlich gesehen?
Rein rechtlich. Warum müssen wir nochmal in Berlin anrufen beim Richter? Judge Fresh. Also in der NBA undenkbar. Da wirst du bester sechster Mann.
Genau.
Ja.
Also John Bryant kann man natürlich gerne nehmen. Top... Scorer und Top Rebounder und Most Valuable Player.
Ja genau, wie definierst du Most Valuable?
Wenn du Bryant aus Gießen wegnimmst,
dann
stehen die nicht so da, wie sie jetzt stehen.
Absolut.
Nimmst du Cummings in Oldenburg weg, stehen sie nicht ganz so gut
nicht da, wie ganz sie jetzt so gut. Stehen.
Nimmst du Hassan Martin in Bayreuth weg, stehen sie
die auch einen Wahnsinnslauf haben übrigens.
Nicht ganz so gut. Da
nicht ganz so gut.
Ja. Was war noch? Wer war noch dabei?
Luke Sigma.
Ja gut.
Luke Sigma?
Kannst du nicht wegnehmen.
Nee.
Luke Sigma ist der MVP.
Weil nimmst du Derek Williams weg, stehen sie aber auch nicht. Also es sind wirklich fünf gute Namen. Vergessen wir wen? Ich meine, wenn du Paulding rausnimmst, Paulding kannst du auch...
Nimmst Scott Atherton in Braunschweig raus, ist das auch
es geht schlecht. Schon. Es geht schon um, also um Siegquote geht es auch, finde ich. Das ist einfach ein Faktor. Also es ist ganz schwer, ein Team, Nicht-Playoff-Team MVP zu wählen. Tue ich mir schwer.
Ja.
Und deswegen ist der Case für John Bryant schon sehr spannend, weil die stehen auf einem Playoff-Platz, damit hat keiner gerechnet. Der hält den Laden da zusammen, auch wenn sie jetzt knapp verloren haben, gegen Fechter, ein anderes Überraschungsteam, wen kann man da nennen? Also das muss ich nochmal nachschauen, aber
ja,
ist so, schon auch ein Faktor.
Ja.
Derek Williams ist es für mich nicht, der ist extrem gut, aber wenn sie den nicht haben, sind sie in der Liga trotzdem extrem gut.
Also diese Definition des MVPs ist auch nicht ganz so einfach. Ne? Mhm. Also momentan, wenn ich wahrscheinlich würde ich wirklich John Bryant nehmen.
Ich glaube auch.
Obwohl der auch schon ziemlich viel wegballert da.
Ja, also, ja, ja.
Der hat natürlich so oft den Ball in der Hand. Aber gut, wie er da reboundet, das ist nach wie vor unübertroffen, finde ich.
Ja, und das ist halt schwer zu stoppen. Also jetzt hat er, was da, 0 Punkte Halbzeit. Also er hat auch Off-Days, aber das ist halt so. Mhm. Andererseits muss man natürlich sagen, er spielt nur in einem Wettbewerb. Luke Sigma spielt
zwei Bewerbe. Cummings zwei. Auch nur einmal die Woche.
Mm, das stimmt. Das stimmt. Aber auch kein Pokal mehr. Ja. Ist Gießen noch im Pokal?
Gießen ist nicht mehr im Pokal.
Nicht mehr im Pokal. Okay.
Gegen Bayern.
Mhm. Ah ja, stimmt. Stimmt, das war das erste Spiel von Bryant in München wieder. Aber gut.
Das also zweite Spiel, glaube ich. Das erste war Pokal, das war
das erste war Pokal, sein. Genau. Ja.
Hast du noch Zuschauer-Mails? Ich habe sie.
Interessiert dich?
Ja, natürlich. Das sind ja unsere Zuhörer. Zuhörer, nicht Zuschauer. Zuhörer-Mails.
Eine sehr interessante. Okay, ich lese jetzt eine vor. Die finde ich sehr spannend. Von Karin, alle.
Karin?
Karin, ja.
Eine Frau. Karin. Ich nehme mal an. Heutzutage weiß man nie, wer wo sich hinter verbirgt.
Ja.
Ja.
Liebes Podcast-Team, ich habe bei mehreren Hallen, zum Beispiel Braunschweig, festgestellt, dass es neben der regulären Dreierlinie eine etwas hellere Dreierlinie gibt. Näher am Korb. Gehört die zu einem anderen Wettbewerb, einer anderen Sportart? Hat sich an den Maßen was geändert? Könnt ihr das aufklären?
Hm. Du guckst so, als wüsstest du die Antwort und willst mich jetzt bloßstellen.
Ich dich bloßstellen?
Keine Ahnung, du guckst jedenfalls so, als hättest du es rausgefunden.
Weil, wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
Ich habe nur eine Vermutung.
Du hast eine Vermutung.
Na, ja, also wissen tue ich es auch nicht.
Das ist?
Das ist sehr hallenspezifisch. Ja, dass es die alte ist, die da immer noch zu sehen ist.
In Braunschweig die alte?
Ja, Braunschweig wundert mich jetzt auch.
Das ist doch ein neuer Boden. Da ist doch immer der neue Boden drin, weil da vorher getanzt wurde.
In Braunschweig?
Da war doch immer Standard. Das gab es doch mal dieses legendäre Spiel, wo die alle sich aufs Maul gelegt haben, ja, weil der vorher getanzt wurde.
Oh, da habe ich zufällig. Ah ja, da, das meinst du. Ah ja, schau. Ich habe zufällig noch den Game Report offen von Braunschweig-Ludwigsburg.
Da ist eine zweite Linie.
Aber die ist ja viel näher.
Die ist viel näher und sie geht so an der Zone auch senkrecht runter. Ist das was mit Volleyball zu tun? Oder mit Prellball?
Ja, es gibt bei Handball gibt's natürlich den Kreis, aber, ja, das ist er nicht. Da müsst viel steiler weggehen.
Das ist vielleicht von einer anderen Sportart.
Ist das die alte Dreierlinie? Das kann schon sein.
Echt?
Das kann schon sein. Die war schon deutlich näher.
Die war näher?
Ja.
6,25.
Also das ist jetzt das MyGuess. Das okay. MyGuess. Ja, das kommt schon hin.
Halber Meter.
Mhm.
Gut, dann haben wir das geklärt, Karin. Mhm. Das ist vermutlich die alte Dreierlinie, aber wir wissen es nicht zu 100%. Ich plädiere sowieso dafür, das Spielfeld größer zu machen. Es ist zu eng.
Größer zu machen?
Ja, so wie in der NBA. Ein bisschen an den Seiten. Es muss. Die treten so oft auf die Seitenlinie, wenn sie sich hinter die Dreierlinie stellen wollen. Da fehlen so 30, 40 Zentimeter, die man da noch draufpacken könnte.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr pragmatisches Problem auch. Denk mal an die Halle in Würzburg.
Man kann das nicht einfach so machen. Das liegt auch an den deutschen Hallen, dass du da vom Parkett her über die Maße das gar nicht so einfach hinbekommst. Das stimmt schon. Aber ich glaube, es wäre sinnvoller.
Sonst immer noch sehr viele Bamberger Fragen, aber da können wir einfach nichts sagen dazu.
Bamberger Fragen, ja. Also das Thema ist für uns durch. Wir nehmen das so hin, dass das passiert ist und wir können nicht auflösen, was zu 100% hinter den Kulissen passiert ist. Also da muss ich auch um Verständnis bitten.
Ja.
Ob da noch was nachkommt, gerichtlich, wie auch immer, keine Ahnung. Ich glaube eher nicht.
Ja, okay.
Thema ist durch. Bamberg hat einen neuen Geschäftsführer ab 1.1. Der kommissarische Geschäftsführer, mit dem ich in Crailsheim gesprochen, ein sehr netter Mensch, Niklas Bayes, hat der Mannschaft versichert, dass alles in Ordnung ist und das Geld da ist für alle. Und ab 1.1. wird Arne Dirks übernehmen und dann...
Und dann wird alles gut.
Dann wird sowieso wieder alles gut.
Man weiß es nicht. Man weiß nicht. Wie war das Spiel sonst? Davon habe ich gar nichts gesehen. Bamberger Team.
Ja, die Bamberger sind. Also Rubit übrigens ist für mich auch ein MVP-Kandidat.
Ja.
Stimmt. Rubit ist richtig stark.
Ja.
Unfassbar schwer zu verteidigen. Im Post so wie auch sehr sicher aus der Halbdistanz mit dem Gesicht zum Korb. Ich glaube, seine beste Saison bisher, seitdem er in der BBL spielt. Staucht in den Statistiken nicht so auf, weil er so überall so mit drin ist,
macht alles,
aber er
so ein
ist überhaupt nicht zu verteidigen gewesen. Die haben halt auf den großen Positionen, waren die Bamberger mit Harris und mit Rubit am Anfang so überlegen. aber eben konnten auch Stops generieren, schnellen Basketball spielen.
Defensiv besser gewesen?
Ja, ein bisschen besser schon.
Mm, okay.
Aber die Crailsheimer sind tatsächlich auch nicht, also die sind ein bisschen mitgelaufen. Sehr interessant, Achtung, Achtung, Achtung.
Ja.
Ankündigung.
Oh.
Sebastian Herrera. Sebastian Esteban Herrera Kratzborn, der Forward der Crailsheimer, der chilenische Nationalspieler, hoch interessanter Typ. Richtig guter Basketballer.
Mhm.
Leider hat er schon für die Chilenen gespielt. Das heißt, er ist nicht mehr frei für die deutsche Nationalmannschaft.
Mhm.
Aber das ist mal ein ganz interessanter, lieber Kerl.
Okay.
Vielleicht auch hier ein Kandidat mal für
deutschsprachig oder?
Ja, ja, er spricht hervorragend Deutsch. Mhm. Er hat 16 Jahre in Chile gelebt.
Ah, ja.
Vater Chilene, Mutter Deutsch. Auf jeden Fall ein Kandidat, weil das ist einer, der geht hier komplett unterm Radar durch. Topscorer bei der Partie gewesen. Kommt von der Bank.
Okay, spannend.
Kann werfen, kann ziehen.
Ja.
Harter Arbeiter, super Typ.
Okay.
Und solche Leute
kommt sollen, auf unsere imaginäre Liste.
Ich habe eine Liste.
Du hast eine Liste?
Ich habe eine Liste.
Also das, die würde ich gerne mal sehen.
Ja, hier, bei Notability, in meiner Super-App.
Bei was?
Ja, das ist eine App, die kennst du natürlich nicht. Notability.
Nee, weil ich immer die Standarddinger nehme, weil die reichen.
Nein, weil du, wenn du ein iPad hast, brauchst du eine Notizen-App.
Ja, ich habe kein iPad, brauche ich
nicht. Ja, weil dein Laptop so groß ist wie ein iPad und dieses Mini-Ding da. Und da habe ich eine Liste, wo steht, hier, zack.
Okay, was?
Gäste, Themen,
okay,
Überraschungsanruf.
Lass mal schauen. Okay.
Ja, da steht zum Beispiel Hans Brase auch als möglicher Gast vom MBC.
Mhm. Ah ja. Ja.
Siehst du die Namen?
Immerhin ein Österreicher dabei, okay.
Ja gut, das habe ich. Der steht halt immer da. Also, mal sehen, wer von...
Okay, wann ist letzte Änderung dieser Liste? Das würde mich auch noch interessieren.
Ja,
sieht man das? So
ungefähr
Oktober 2017?
Nee. Das ist,
also sagen wir mal,
zwei Wochen her.
Mhm. Okay, immerhin.
Ja. Und ich schreibe da jetzt Sebastian Esteban Herrera Kratzborn dazu.
Und was ist es eigentlich mit dem anderen Sebastian?
Mit welchem?
Ehemaliger Trainer der BBL. Hast du mal erwähnt, was macht eigentlich Sebastian Machowski?
Ach so.
Was macht er jetzt? Wir wissen es jetzt.
Er ist Assistant Coach in China.
Ja, entweder in Shenzhen oder Sichuan. Ich verwechsel sie mal.
Ja,
bei einem ist Baumann Head Coach.
Ich weiß es nicht genau. Dann ist er aber Shenzhen, weil den Namen kann ich mir besser merken. Bauermann ist bei einem Verein, den ich immer nachschlagen muss. Im Übrigen an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich an Dirk Bauermann. Er wurde gestern 61 Jahre alt.
Oh, absolut. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, am 3. Januar steigt das Duell Machowski gegen Bauermann in der chinesischen Liga.
Oh, okay.
Und vielleicht können wir da nächste Woche ein bisschen mehr zu sagen zu diesem Duell.
Er ist Head Coach der Sichuan Blue Whales.
Ah, okay.
Da können wir nächste Woche vielleicht mehr sagen dazu.
Ja, genau.
Vielleicht auch wieder mal anrufen in China.
Vielleicht.
Ja.
Aber wir wollen ja, wenn wir ankündigen, soll es auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass es stattfindet, als dass es nicht stattfindet.
Ja. das ist mir zu theoretisch.
Ich schließe mal meine...
CH-Wort ausrichten.
Du hast eine Zuschrift bekommen von einem CH-Wort?
Nee, es hat mich jemand angesprochen. Und das kann man nur so aussprechen, weil dein Argument irgendwann mal war, warum soll ich Chemie sagen? Warum soll ich China sagen? Das macht keinen Sinn. Man spricht kein CH-Wort mit K aus.
Ja, du meinst Chor, das wahrscheinlich. Das sagt jeder.
Ja, zum Beispiel.
Ja,
es gibt mehrere. Es sagt ja keiner Chor, Shore.
Ja, aber das, weil es nicht... Chor kommt ja aus einem anderen Sprach... hat eine andere Sprachwurzel.
Andere Sprachwurzel. Okay. Jetzt wird es wissenschaftlich, okay.
Ja.
Tell me more.
Ja, ist.
Oder nächste Woche.
Ein CH.
Ja, mit dem Bachelor haben wir auch nicht gesprochen, apropos CH. Der hat auch ein CH drin.
Ist. Oder trinkst du Milch?
Ja, aber warum ist CH, wenn du zum Beispiel Chor sagst?
Weil es eine andere Herkunft hat. Es ist eine
aber
andere
dann,
Sprache.
Aber das ist ja kein Argument dann, dass
es du ist so sagst, wie Jeans. Jeans heißt Jeans und nicht Jeans.
Ja gut, das ist ein englisches Wort.
Ja genau, das und Chor kommt halt irgendwo, weiß ich nicht, aus dem Franco, keine Ahnung, es ist halt kein deutsches Wort. Und deswegen ist es so.
Okay, wenn sollten Sprachwissenschaftler zuhören?
Nein, tun sie nicht bei diesem Podcast. Sie schalten ab.
Dann bitte ich Zuschriften an Abteilung Basketball@gmail.com, was die Sprachwurzel von Chemie ist. Und von Chor.
Chor kommt aus dem Griechischen.
Jetzt haben wir die ganze Musik zugelabert.
Dann sollten wir jetzt das schnell beenden. Bis zum nächsten Mal. Guten Tag.
We treat people here with complete respect. This is Germany.